NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Dezember 1814. Der Todestag des französischen Adligen Marquis de Sade.
Und wer kann seine Augen vor den Wundern unseres göttlichen Erlösers verschließen?
Derjenige, der in ihm nur den gewöhnlichsten aller Betrüger und den einfältigsten aller Heuchler sieht.
Oh Gott, du hörst ihn und lässt deinen Donner nicht ertönen?
Marquis, ich bringe die Medizin.
Warum so erstaunt, Ramon?
War das ein Priester?
Nur Abbé Geoffroy, der alte Scharlatan. Ist kein Gegner für mich. Da habe ich schon ganz andere.
Ruhig, Marquis. Hier, trinken Sie dies.
Die Welt ist eine Bühne, das Leben nur eine geschickte Inszenierung, fand Marquis de Sade. So genoss er es, auf seinem Schloss Theaterstücke über untreue Ehemänner aufzuführen. Die Rolle der gehörnten Gattin besetzte er mit seiner Geliebten. Vermutlich hätte er also nichts dagegen gehabt, dass jemand die Nacht seines Todes beschreibt. Nicht wie sie war, sondern viel amüsanter, wie sie hätte sein müssen.
Hier, das ist für Sie, Ramon.
Ein Umschlag?
Für Ihre Mühe. Eine kleine Belohnung. Aber öffnen Sie ihn erst, wenn ich das Zeitliche gesegnet habe. Nicht früher, hören Sie?
Hier liegt er und stirbt, der große Skandalautor. Ein gewöhnlicher Rentner zwischen zusammengewürfeltem Mobiliar und Familienbildern. Im Schrank laut Inventarliste 4 Röcke, 5 Westen und 5 Hosen. Alle verschieden in Farbe und Stoff. Anders als er sich in einem seiner ersten Werke ausgemalt hat, wird er seine letzten Atemzüge in Gesellschaft des Medizinstudenten Louis-Joseph Ramon tun und nicht in den Armen von
6 Frauen, schöner als der Tag.
Ramon wird später einen Bericht über die Todesnacht veröffentlichen.
Ramon schreibt aus der Perspektive des behaglichen und selbstgewissen Alters Erinnerungen auf an seinen Patienten de Sade, der damals bereits eine schwarze Legende ist. So sind seine Erinnerungen in Anführungsstriche gesetzt, sicher mit Vorsicht aufzunehmen.
Sagt Volker Reinhardt, Professor für die Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg in der Schweiz. Er hat in diesem Jahr ein Buch über das Leben de Sades veröffentlicht.
Er hat ein Hochrisikoleben geführt. Er ist gewissermaßen auf der wilden Seite des Lebens anzusiedeln. Er hat keine Provokation gescheut. Er hat alle Autoritäten der Zeit herausgefordert, die politischen, die geistlichen, die moralischen, die ästhetischen Maßstäbe seiner Zeit bewusst verletzt und verletzen wollen. Er hat Normen um der Normen willen übertreten.
Hätte man es kommen sehen können? Als Donation Alphonse François de Sade am 2. Juni 1740 in Paris in eine alte provenzalische Adelsfamilie hineingeboren wird, macht er zunächst kaum Schwierigkeiten. Die Eltern haben allerdings wenig Zeit für ihn. Der Vater ist damit beschäftigt, sich bei Hof einen Ruf als heißblütiger Liebhaber zu erarbeiten. Der Weg zu gesellschaftlichem Ruhm führt durch die Betten von Gräfinnen und Herzoginnen.
Wer hat die angesagteste Freundin? Wer gibt am meisten dafür aus? Wer kann sich mit den eindrucksvollsten sexuellen Großtaten präsentieren? Das wird zu einer Adelsnische, würde ich einmal sagen, zu einem Gesellschaftsbereich, in dem ein sehr intensiver Wettbewerb zwischen den Aristokraten ausgetragen wird.
De Sade wächst also in einem sexuell hochaufgeladenen Klima auf. Auch dann noch, als er mit 5 Jahren in die Obhut seines Onkels, eines Geistlichen, gegeben wird. Ein reicher Mann mit 2 Leidenschaften, Literatur und Prostitution. Der Abbé korrespondiert mit Voltaire und lädt sich käufliche Damen auf sein Schloss.
Auch wenn Sie stets auf die Religion schimpfen, Monsieur, muss doch der Anblick eines Priesters angenehme Kindheitserinnerungen heraufbeschwören.
Angenehm? Eins hat mich mein Onkel gelehrt. Die Herren Priester schenken dem spirituellen Mummenschanz, den sie veranstalten, nicht mehr Glauben als ich. Sie sind wie der Quacksalber, der seine Drogen austeilt und so tun muss, als ob er daran glaubt, um sie verkaufen zu können.
Für de Sade ist Religion Betrug, denn sie dient als Rechtfertigung allgemeiner Doppelmoral. Das lernt er als kleiner Junge in der sonnigen Provence und als junger Offizier, hineingeworfen in das Grauen des Krieges.
Dessart war 1516, als er über die ersten Leichenberge im Siebenjährigen Krieg stieg. Also das ist sicherlich der Bruch. Töten ist im Privatleben verboten, aber es wird plötzlich seriell erlaubt, wenn es angeblich um Frankreich und um die Ehre des Königs geht. Dieser Widerspruch zwischen der verbrieften Moral und dem praktizierten Leben und die Brüchigkeit der Konventionen, auf die das alles gegründet ist, ich glaube, das sind die Urerlebnisse.
Glauben Sie mir, Ramon, Fürsten können gar nicht ohne Despotismus herrschen, denn ihre Macht beruht nur auf dem Glauben an diese Macht. Geht er verloren, sind sie verloren. Das einzige Mittel, die Macht zu festigen, besteht also darin, die Seelen zu erschrecken und die Augen mit dem Tuch des Irrtums zu verbinden.
Im Jahre 1763, Mittwoch, den 19. Oktober um 6 Uhr abends, ist vor uns Jeanne Testard erschienen. Ein Mädchen von 20,5 Jahren, Fächermacherin, Gelegenheitsprostituierte.
Ich hingegen, ich habe dieses Tuch des Irrtums fortgerissen.
Ein unbekannter Privatmann, Alter etwa 22 Jahre, Größe circa 5 Fuß 3 Zoll, von blasser Gesichtsfarbe und etwas pockennarbig.
Dass es keinen Gott gibt, das habe ich selbst erfahren.
Darauf, so Testard, habe der Mann mit Lästerungen geantwortet und gesagt, es gebe keinen Gott. Er habe den Beweis dafür erbracht. Er habe bis zum Samenerguss in einen Altarkelch masturbiert.
Und in Experimenten nachgewiesen.
Er habe zwei Hostien geschändet und dabei gesagt, wenn du Gott bist, so räche dich.
Und wie haben Sie es mir gedankt? Galilei wurde verfolgt, weil er die Geheimnisse des Himmels entdeckt hatte. Ignoranten wurden seine Quälgeister. Ich werde verfolgt, weil ich die Geheimnisse des menschlichen Bewusstseins gelüftet habe. Und diese Tölpel tyrannisieren mich.
Marquis de Sade gerät mit solchen Experimenten alle paar Jahre ins Visier der Polizei. Blasphemie, Auspeitschungen, Analverkehr, Sex mit Prostituierten, Männern und Minderjährigen. Der strategische Fehler des Marquis ist weniger, dass er all dem frönt. Das tun viele. Nur versteht er es nicht, seine Exzesse geheim zu halten. 1777 ergeht schließlich ein königlicher Haftbefehl. Die nächsten 12 Jahre wird de Sade im Gefängnis, unter anderem in der berühmten Pariser Bastille, verbringen. Die Zeit des Experimentierens ist vorbei. Es beginnt die Zeit der Niederschrift.
Voltaire, Seneca, Tacitus, Cervantes, Sie haben eine beeindruckende Bibliothek, Monsieur le Marquis. Ah, und hier stehen auch einige Ihrer eigenen Werke.
Bemühen Sie sich nicht, Ramon. Sie werden es nicht finden.
Monsieur?
Ich brauchte Geld. Mein Verleger verlangte einen gepfefferten Text. Also habe ich ihn so geschrieben, dass er den Teufel verderben kann. Wenn er Ihnen durch Zufall in die Hände fällt, so lesen Sie ihn nicht. Verbrennen Sie ihn. Im Übrigen streite ich die Verfasserschaft ab.
Die Rede ist von Justine, kurz nach der Französischen Revolution veröffentlicht, als de Sade wieder in Freiheit ist. Zusammen mit der 1801 verlegten Juliette erzählt dieser Doppelroman das Schicksal zweier schöner Schwestern.
Im Antlitz der einen sah man Falschheit, Ränke und Koketterie. In den Zügen der anderen bewunderte man Schamhaftigkeit, Anstand und Schüchternheit.
Die tugendhafte Justine gerät an einen Bösewicht nach dem anderen. Sie wird vergewaltigt, ausgepeitscht, unschuldig inhaftiert und ein ums andere Mal Zeugin schlimmster Verbrechen. Die falsche Juliette dagegen steigt in der Welt schnell auf. Sie mordet, betrügt und feiert Orgien. Als die zwei Schwestern sich schließlich wieder treffen, wirft Juliettes Schurkenbande Justine während eines Unwetters vor die Tür. Anschließend vergehen sie sich am Leichnam der vom Blitz Erschlagenen.
»Sie ist tot«, schrien die Schurken. »Betrachten Sie das Werk des Himmels. Sehen Sie, wie er die Tugend belohnt.« Ist es also etwa der Mühe wert, sie in Ehren zu halten, wenn ihre treuesten Diener auf so grausame Weise Opfer des Schicksals werden?
Wie in seinem anderen Skandalwerk, die 120 Tage von Sodom, legt Desart auch hier auf pornografische Weise sein Weltbild dar.
Es gibt keinen Gott. Die Materie hat sich selbst hervorgebracht. Sie ist vergänglich. Die Natur spielt mit dem Menschen ein böses Spiel. Sie pflanzt ihm zerstörerische Neigungen ein und zwingt ihn dazu, diese Neigungen zumindest bis zu einem gewissen Grad auszuleben.
Desart-Biograf Volker Reinhardt.
Also dieser extreme Nihilismus, diese nachtschwarze Sicht des Menschen, er spitzt die Dinge zu und er zieht radikalere Konsequenzen aus dieser Verlorenheit des Menschen in einer Welt, wo er nichts zählt, wo er weiß, dass er sterben muss, wo er ein zutiefst unglücklicher Zweifüßer ist, wie er das einmal so schön gesagt hat.
Dummerweise glaubt dem polizeibekannten Marquis keiner, dass er nicht alles, was er in seinen Büchern schildert, auch selbst ausprobiert hat.
Hustensaft, Ramo. Das Atmen fällt mir schwer.
Wollen Sie, dass ich den Priester noch einmal rufe, Monsieur?
Boah.
Wenn die Seele unbeschwert ist, fließt oft auch der Atem leichter.
Scheint sich nicht albern, Ramon. Ja, ich bin ein Libertin, ich gebe es zu. Ich habe mir auf diesem Gebiet alles vorgestellt, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe mit Sicherheit nicht alles gemacht, was mir in den Sinn gekommen ist. Und ich werde das auch niemals tun. Ich bin ein Libertin. Doch bin ich kein Verbrecher. Erst recht kein Mörder.
Mit der Französischen Revolution wird auch der königliche Haftbefehl hinfällig. Unter neuem Regime steigt der Bürger Louis Saad kurzzeitig bis zum Richter auf. In dieser Stellung kann er sogar seine verhassten Schwiegereltern vor der Guillotine retten und verurteilt sie damit aus seiner Sicht zu weiteren Jahren sinnloser irdischer Existenz.
Wenn ich ein Wort gesagt hätte, wäre es ihnen übel ergangen. Doch ich sagte nichts. Das ist meine Art der Rache.
Kurz darauf wird Desart allerdings fast selbst wegen revolutionsfeindlicher Gesinnung hingerichtet. Er entkommt nur knapp dem Tod. Nur wenige Jahre in Freiheit bleiben Marquis Desart. Aufgeschwemmt von Jahrzehnten der Haft, verarmt in den Revolutionswirren, versucht er sich als Schriftsteller durchzubringen. Doch als 1801 die Juliette den Doppelroman komplett macht, wird er erneut verhaftet. Auch das Konsulat Napoleons hat keine Lust auf Störenfriede. Immerhin kann Desart in Charenton, einer Art Irrenanstalt mit angeschlossenem Altersheim, seinen Lebensabend recht friedlich beschließen.
Seine schriftstellerische Produktion lebt ja auch noch einmal gewaltig auf. Er kann Theater spielen, er kann sogar repräsentieren, was ein Adliger ja gerne tut. Also ich glaube auch, dass er am Ende seines Lebens zumindest zufrieden ist.
Nicht einmal sein Tod am 2. Dezember 1814, heute vor 200 Jahren, dürfte ihn sehr gestört haben.
Durch puren Zufall, wie die Pflanze auf diesen Erdball platziert, wird der Mensch, wie die Pflanzen, geboren, vermehrt sich, wächst, schrumpft und altert wie sie und stürzt danach ins Nichts, nach Ablauf der Frist, die ihm die Natur wie jeder anderen Tierart gesetzt hat. Ramon,
mein Lieber, ich hoffe, Sie haben kein Geld erwartet.
Der Erste zu sein,
der meine Grabinschrift liest,
sei Belohnung
genug.
Wanderer,
knie nieder, um zu beten, bei dem unglücklichsten
aller Menschen. Die Tyrannei mit ihrer Schreckensstirn erklärte ihm jederzeit den Krieg. Unter den Königen bemächtigte sich dieses hassenswerte Ungeheuer seines ganzen Lebens. Unter dem Terror kehrte das Monster zurück und brachte Saad an den Rand des Abgrunds. Unter dem Konsulat stand es wieder auf und Saad ist immer noch sein Opfer.
Im Zeitzeichen erinnerte Helene Pawlitzki an den Marquis de Sade, der heute vor 200 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.